So, ihr Lieben, das war's. Wir machen die Tür zu. Die gute Nachricht nur für dieses Jahr. Und wir können nicht anders. Wir müssen auch im nächsten Jahr labern mit euch. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, wo sollten wir sonst hin, ne? Mit unserer ganzen Energie, mit unserem Wortsalat, ja? Mit dieser, wie soll man sagen, Buchstabendiarrhö, ja? Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's gut, Ralf. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin gestern wieder zurückgekommen aus der schwäbischen Heimat. Wie wahrscheinlich bei vielen anderen von euch auch, war so ein bisschen Weihnachtshopping natürlich angesagt, außer vielleicht für diejenigen, die die ganze Familie direkt im näheren Umfeld haben. Das ist bei uns ja nicht ganz so. Die meisten werden wissen, ich komme als gebürtiger Schwabe hier aus dem Epizentrum von einem großen deutschen Automobilkonzern, sage ich jetzt mal. Da dieser Konzern nicht kompatibel ist mit meinem Partner, nennen wir den Namen nicht, aber es geht um einen Stern.
VW hatte den Stern, ne? Oder?
Das ist fast, genau. Die haben ein paar Sterne jetzt auf der Brust, aber beim DFB nur. Aber das hat nichts mit ihrem Logo zu tun.
Aber keins dazu gekriegt.
Nee, leider nicht. Aber genau, ich war in Sindelfingen natürlich die letzten paar Tage und davor waren wir natürlich hier bei Barbaras Family noch gefeiert, was aber tatsächlich hier im Umland von Regensburg ist. Das war dann jetzt nicht ganz so aufwendig, aber ansonsten genau, natürlich schön, mal wieder zu Hause zu sein. Das ist bei mir nicht ganz so häufig der Fall, leider im Verlauf eines Jahres. Umso schöner dann auch mal wieder nicht nur die Eltern und mein Bruder mit Anhang zu sehen, sondern natürlich auch die erweiterte Verwandtschaft ein bisschen und auch den einen oder anderen sehr, sehr guten Freund, die auch nicht mehr alle zu Hause wohnen. Aber wie es halt so ist, ne, an Weihnachten ist dann doch so, dass viele ja nach Hause kommen und dann kann man das eine mit dem anderen ganz gut verbinden. Und ich wohne ja, also nicht ich, sondern sozusagen meine Eltern wohnen sehr nah am Glaspalast in Sindelfingen. Ich glaube, das haben wir bestimmt schon öfters mal erzählt, Glaspalast, diese Indoor-Halle aus den, ich glaube, 70er Jahren, also eine sehr, für damalige Verhältnisse vor allem auch sehr, sehr gute Trainingsanlage mit eben 200 Meter Rundbahn und so weiter. Und ich bin natürlich auch zu Hause laufen gewesen, allerdings nicht im Glaspalast, bin aber mehr oder weniger, wenn du irgendwie eine Runde läufst und zurückkommst, dann streift das zumindest. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war das, glaube ich, bin ich morgens eben auch eine Runde gelaufen. Und am Rückweg eben am Eingang vom Glaspass vorbeigelaufen. Und einige Stunden später habe ich eine Nachricht von Alina Reh bekommen, dass sie sich jetzt doch sicher war, weil ich mein Strava, also mein Training ja auch in die Insta-Story geladen habe, dass sie sich nun doch sicher ist, dass ich es war, weil von weiter weg hätte sie gemeint, das sieht vom Laufstil doch aus wie Philipp. Und als sie das dann gesehen hat, dann war sie sich sicher und hat halt auch nochmal schöne Weihnachten gewünscht und so ein paar, haben wir ein bisschen geschrieben, wie es halt so läuft. Und die war wohl offensichtlich, ich schätze mal, mit ihrer Trainingsgruppe und vielleicht auch mit Isabel Baumann, ich weiß es nicht, aber die war auf jeden Fall im Glasblatt zum Trainieren und gehe mal fast davon aus, dass die auch einen Silvesterlauf wahrscheinlich machen wird.
Ja, ich weiß gar nicht. Silvesterlauf. Waren die irgendwo angemeldet? Gibt es in Tübingen Silvesterlauf? Ich weiß gar nicht. Aber wieso sind die denn jetzt bei dem Wetter? Also wir haben jetzt hier so mehr frühlingshaftes Wetter. Da muss man doch nicht indoor trainieren. Also selbst die schnellen Läufe nicht. Weil du weißt selber, Tempoläufe auf der Rundbahn, das ist ungefähr so das Ätzendste, was man haben kann mit dieser Kurvenüberhöhung. Ja, das ist total nervig mit Turnschuhen sowieso. Oder meinst du, die rennen da jetzt mit Spikes auf der Bahn rum? Nee, oder?
Also ich würde mal sagen, ohne dass ich da jetzt nähere Informationen habe, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ihre Trainingsgruppe dort gewesen ist, zu der ja auch Hanna Klein gehört, und bei Hanna Klein könnte ich mir schon vorstellen, dass auch eine Indoor-Saison vielleicht ansteht, gibt ja doch auch ganz gute deutsche Meetings, ne? Karlsruhe etc., dann würde ich vielleicht schon fast davon ausgehen, dass da auch mit Spikes trainiert wurde. Bei Alina bin ich mir nicht ganz sicher. Also ein klassischer Termin für Silvesterlauf, da gibt es natürlich mehrere. Wir haben schon über Trier gesprochen. Dort wird, glaube ich, auch ein Teil ihrer Trainingsgruppe, ich glaube, Maximilian Thorwirth, habe ich gelesen, wird zum Beispiel dort laufen. Also könnte ja auch sein, dass eine kleine Tübinger Abordnung nach Trier fährt. Andererseits ist natürlich auch nicht weit von Sindelfingen in Bietigheim ein sehr prominenter Silvesterlauf. Ist auch eine Option, die ich mir zum Beispiel bei einer Alina sehr gut vorstellen kann, dass sie das so verbindet, dass nicht ganz so weit zum Fahren ist. Glaube ein 11 Kilometer, auch ein bisschen welliger Kurs, das liegt dir bestimmt ganz gut. Tatsächlich war das Wetter sehr mild in Sindelfingen, insofern man hätte wahrscheinlich nicht unbedingt reingehen müssen. Ich weiß immer dann aber nicht, vielleicht gab es ja Leute in der Trainingsgruppe, die tatsächlich eine Indoor-Saison vorbereiten und dann, wenn du natürlich eine Trainerin bist, dann willst du dich vielleicht auch nicht zerreißen, dann hast du das vielleicht ein bisschen kombiniert. Also ich denke jetzt eher nicht, dass Alina eine Indoor-Saison planen wird, aber auf jeden Fall war sie im Glaspalast und gehe fast davon aus, dass das nicht, dass sie da nicht alleine auf eigene Faust gewesen ist. Ich erinnere mich auch noch, dass Arne, aber ich glaube, da hat er schon nicht mehr bei Isabel trainiert.
Arne gab es.
Irgendwann, ja. Der hat auch mal ein richtig krankes Programm gemacht in der im Glaspalast. Und ich habe das damals erfragt, weil ich das irgendwo halt im Internet gelesen hatte. Und jemand, der dort war, also der das mit, also das Programm gesehen hat, hat mir bestätigt, dass das wirklich so war. Ich glaube, er hat 10-mal 1000 Tempowechsel gemacht. Aber auf der Bahn. Und wie du schon gesagt hast, Ralf, diese Schräge in der Kurve vor allem ist jetzt nicht das Beste für Achillessehnen, sage ich jetzt mal. Und der Boden, der schwingt ja auch so ein bisschen. Also es wäre jetzt für mich die least favorite Version, irgendwie dieses Programm zu machen. Da würde ich auf jeden Fall Laufband dreimal lieber und ansonsten selbst bei Minusgraden lieber noch auf der Bahn machen oder auf einem Radweg, der vielleicht geräumt ist. Ich kenne auch Stories von Irina Mikitenko, die im tiefsten Winter auch längere marathonspezifische Programme machen musste und dann zusammen mit ihrem Ehemann ein 1-Kilometer-Stück Radweg mal geräumt hat und dann ist sie da gependelt irgendwie für 30 Kilometer, immer Kilometer hin, Kilometer zurück. Das fände ich auch noch besser als irgendwie 20 Kilometer in so einer stickigen Halle.
Also okay, jetzt sammeln wir erstmal die bestusstesten Programme, die du jemals in der Halle gemacht hast. Ja, ich lege vor, wir sind nämlich auch ziemlich bestusst. Warum ich das damals gemacht habe, weiß ich bis heute nicht. Also ich hatte so gegen Ende meiner aktiven Leichtathletik-Karriere ja mal so eine Anwandlung in Richtung 400 Hürden. Mhm. Mhm. Da macht man dann schon auch mal ein bisschen Tempoläufe, ne? Also extensive Tempoläufe. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie mein damaliger Trainer auf den Scheiß gekommen ist. Jedenfalls habe ich mal in Dortmund in der Halle, da habe ich mit den Wattenscheidern, in den Wattenscheid selber gibt es ja keine Rundbahn.
Richtig, ja, das ist mehr so ein Schlauch,
halt,
oder?
So. Genau, das ist ein Schlauch und da gab es halt auch keine besonders gute Stabhochsprunganlage und ich habe dann eine Zeit lang mal mit so einer Gruppe auch mit Stabhochsprüngern trainiert, aber selber da ganz wenig Stabhochsprung gemacht. Ich habe da eigentlich eher mehrkampforientiert trainiert. Dann habe ich jedenfalls ein Laufprogramm gemacht da, auch so im Januar, meine ich, wäre das gewesen. 30 mal 200. Das ist allein vom Zählen her schon scheiße für mich, weil ich komme ja gerade bis 10. Ja. Aber und das dann, in, wie du sagst, in so einer stickigen Halle. Ja, und Dortmund, weiß nicht, da, ob du das so in Erinnerung hast, das ist immer so ein leicht gelbliches Licht. Da gehst du rein und bist allein vom Licht her wirst du müde. Also ich jedenfalls.
Ja, ja,
hatte
ja,
immer,
ja, ja.
Ich bin da immer rein, habe sofort angefangen zu gehen. Ja, und dann, dann 30 mal 200 und das war auch mit Turnschuhen. Also ich fand es ziemlich ätzend, muss ich sagen. Mir tat auch alles weh nachher. Also
jetzt,
aus vielerlei direkt, Gründen.
Also. Da muss ich direkt anschließen, eine Frage, ist das denn ein übliches Programm für 400 nee. Meter oder 400 Meter Hürdenläufer? Das erscheint mir jetzt schon sehr mittelstreckenorientiert zu sein. Also ich kenne jetzt aus meinem Bekanntenkreis keinen 400 Meter Läufer, der 30 mal 200 oder sowas gemacht hat. Das ist ja schon vom Umfang her nicht ganz wenig. Ich weiß jetzt nicht, was da die Pause dazwischen war, aber nicht
so. Ja, nicht viel. Also sonst wirst du ja nicht fertig.
Genau.
Ja, also du kannst ja nicht hart in Laktat gehen, weil dann schaffst du ja nicht so viel.
Das geht auch nicht. Nee, genau.
Also sagen wir mal so, ich war schon überrascht.
6 Kilometer, das ist ja 10, 15-fache deiner sozusagen Wettkampfstrecke. Und natürlich, klar, in der Phase Grundkonditionierung etc., aber das ist ja trotzdem, das ist heftig. Also vom Umfang her einfach ungewohnt ja auch.
Ich war an einigen Stellen tatsächlich überrascht, wie viel so mittellange, extensive Tempoläufe im Hürdenbereich gemacht worden sind.
Ah, okay.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass Dieter Kroschewski, weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht noch an den, ja, die meisten zu Hause sicher nicht mehr, sehr, sehr guter 110 Meter Hürdenläufer. Ich glaube, Silber gewonnen bei den Europameisterschaften, schlag mich 94 in Helsinki, meine ich. Mhm. Ja, also jedenfalls europäische Spitzenklasse mindestens. Ja, und der hat sehr, sehr lange und sehr viel mit dem früheren Generalsekretär des Deutschen Leichtathletikverbandes, leider schon verstorben, Frank Hensel trainiert. Mhm. Ja, weil Frank Hensel war eigentlich Stützpunkt oder sogar Landestrainer in Berlin. Mhm. Und ich weiß, dass die zum Beispiel auch in den Aufbauphasen 500er gemacht haben, ne? Und dann aber in Serie, ja, 5, 4, 3, 2, solche Sachen. Ja, und dann das zweimal oder dreimal. Also schon auch solche Tempogeschichten. Ja, und in meiner letzten Trainingsgruppe, das war in Grevenbruch, hier am Niederrhein, da wurden auch so Sachen gemacht. Ja, also auch im Winter mal so 600er und solche Geschichten. Das haben wir vorher nie trainiert. Ja, und ich glaube auch, dass dieser komische Ausritter, vielleicht war es auch eine Strafarbeit und ich hatte vorher Scheiße gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber ich habe das Programm noch, weil es halt so gaga, für mich gaga war. Ja. Da habe ich es natürlich noch sehr plastisch und ich kann den Kontext darum herum nicht mehr genau rekonstruieren. I don't know.
Ja, Wahnsinn. Also das ist krass. Das macht ihr natürlich mit Turnschuhen, nehme ich mal an. Also ist logisch,
ja, mit Turnschuhen, Spikes, aber, genau. Nee, also aber auch die anderen Sachen, die Jungs da gemacht haben, das war dann immer Beginn des Frühjahrs oder Beginn Herbst, ja, dann halt solche Tempoläufe. Ne? Also die haben wir aber dann draußen gemacht. Ja, also auch bei schlechtem Wetter. Ja, ich teilweise, glaube ich, sogar auf einer Aschebahn. Was ja schonender ist. Ne? Also wenn du sowas machst, kannst du durchaus besser auf einer guten Aschenbahn laufen, die sich fantastisch.
Genau, hatten wir in Regensburg auch ganz lange, bis damals dann das Stadion am RT-Gelände doch irgendwann mal mit Tatern dann sozusagen renoviert wurde, weil das Problem war einfach, eine Aschenbahn ist relativ pflegeintensiv, dass das nicht zubuchert, da muss halt eigentlich schon irgendwie ein Hausmeister oder irgendein Platzwart immer mal wieder gucken, dass da halt jetzt nicht dieses Grünzeug wächst und je nachdem, das ist natürlich auf einer Donauinsel, wenn da mal Hochwasser war, dann war das auch immer überspült und dann halt nicht in einem sonderlich guten Zustand. Nichtsdestotrotz haben wir oft in der Phase Herbst und Frühjahrsvorbereitung, wo ja dann für uns damals auch viel so Crosslauf-Geschichten anstanden, ich sehr, sehr gerne auf einer Aschenbahn trainiert, weil, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schonender und zu der Phase auch nicht so entscheidend, ob da mal ein Lauf eine Sekunde oder ein Tausendstel einer Sekunde langsamer oder schneller ist, sondern da konntest du dann auch öfters mal durchaus mit Crossbikes trainieren, auch schon mal die längeren Nägel reinmachen, läuft sich manchmal ja auch ein bisschen anders oder so. Das fand ich eigentlich immer ganz cool. Möchte natürlich jetzt aber auch nicht sagen, dass das der neue Belag da jetzt schlecht ist. Es ist wirklich mein Favorite Trainingsstadion jetzt, also nur 4 Rundbahnen, aber das ist natürlich für einen Läufer total ausreichend und relativ fester Belag und haben Läufer auch sehr gerne, keine Innenumrandung. Die meisten Sportplätze haben ja innen diese, ich weiß gar nicht, aus was für einem Material das ist, so eine Art Steinplatte, wo dann der Wasserablauf ist, weil die Innenbahn ja auch ein bisschen geneigt sein muss, damit das Wasser eben abläuft. Das gibt es da nicht, den Ablauf schon, aber nicht diese Platten. Da kannst du halt wirklich fast schon auf der Innenlinie laufen sozusagen, also ganz ganz am Rand, wo man sich zumindest vielleicht einbildet, da auch nochmal pro Runde eine Zehntelsekunde rauszuholen oder so. Das ist ein cooles Stadion, aber tatsächlich Aschenbahnen sehr, 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 sehr gut natürlich, auch in so einer Grundlagenvorbereitung und wesentlich schonender natürlich für die Sehnenbänder und Gelenke. In Kenia natürlich total üblich. Ich habe bislang nie in dem Stadion in E10 von Lorna Kiplagat trainiert, die ja da, ich weiß gar nicht, ob sie gehört oder ob sie sich irgendwie angeeignet hat. Auf jeden Fall gibt es ja ein Stadion jetzt mit einer Tatanbahn, das von ihr verwaltet wird. Da war ich nie drauf. Das hat Gründe, dass ich in einem anderen Camp war oder dass es auch dann teilweise obszöne Beitritts sozusagen Gebühren aufgerufen wurden. Und das heißt, da haben wir halt auch viel in Stadien mit Aschenbahnen trainiert und die waren da halt in Kenia noch ein bisschen im anderen Zustand. Da hat sich wirklich gar keiner drum gekümmert. Das heißt, Bahn 1 ist halt, wie man das aus den ein oder anderen Videos ja auch kennt, sehr ausgefurcht, also so wirklich ausgelaufen. Da muss man immer aufpassen, wenn man mal überholen möchte. Kommt in Kenia nicht so häufig vor, aber wenn man doch mal überholen möchte, weil man vielleicht viel kürzere Läufe macht als die noch schnelleren Jungs, dass man da dann nicht umknickt, ne? Weil zwischen Bahn 1 und Bahn 2 ist dann halt wie so ein kleiner Hügel und Steine liegen natürlich auch gerne mal drin. Es kann auch sein, dass Kühe unterwegs sind, die da meinen, dass sie ein Vorrecht haben, weil sie schon vor uns da waren. Insofern, dass es ist, ja, also man kann überall trainieren und Aschenbahn hat schon seinen speziellen Retro-Vibe auf jeden Fall.
Du musst jetzt nochmal über dein bestusstes Hallenprogramm nachdenken.
Ja, das gerade. Ja,
warte, ich muss noch eine Korrektur machen, weil ich habe gedacht, Dietmar, war der wirklich Silbermedaillengewinner 94? Stimmt natürlich nicht, ne? Weißt du, so Reste hat man im Kopf, aber stimmt nicht. Er hat Bronze gewonnen und zwar 1990. 90 war in Split. Ja, das war tatsächlich meine erste Europameisterschaft, bei der ich war. Ne, war bei den Olympischen Spielen im Halbfinale 92 und war Siebter bei der WM 93, die bekanntlich in Stuttgart war.
Stuttgart, genau.
Ne, also der ist damals 13:50 gelaufen in diesem Rennen, wo er Bronze gewonnen hat. Also der ging schon ganz gut voran.
Das ist heftig. Da wärst du heute auch noch relativ gut mit unterwegs, zumindest ja, in ja. Deutscher, mit der deutschen Brille. Mein verrücktestes Programm, was ich in meiner Halle gemacht habe, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich habe wirklich verhältnismäßig wenig in der Halle trainiert in meiner Jugendphase, in der das wahrscheinlich am naheliegendsten gewesen wäre. Da hatte ich ja wirklich nicht so viel intensive Trainingsjahre, weil bekanntermaßen, habe ich ja glaube auch schon öfters erzählt, ich ja so in meinem Teenageralter doch mit einigen Wachstumsproblemen zu kämpfen hatte, also mit so Wachstumsfugen, vor allem im Kniebereich vorne neben der Patellasehne. Das heißt, da war sowas tatsächlich eh utopisch. Da war ich immer mal froh, wenn ich im Winter 2 Monate am Stück irgendwie laufen konnte, um vielleicht mal die Mannschaft beim Cross ein bisschen zu unterstützen. Ich habe aber natürlich sehr viel interessante Beobachtungen in dieser Zeit gemacht, weil ich war trotzdem oft in der Halle zugegen.
Und du sollst mir sagen, was du gemacht hast, nicht Beobachtungen.
Ja, also okay, ich fange erst an, was mein Verrücktestes war. Ich glaube, mein Verrücktestes war, dass ich einmal ein Hallen, also ich hätte ein Fahrtspiel machen sollen, das wäre auch umfangreich gewesen, ich glaube um eine Stunde, also ohne Aufwärmen, nur das Programm an sich, Roundabout, Belastungszeit in eine Stunde. Und sowas macht man natürlich auch lieber draußen in einem Park oder wo auch immer an der Donau, wie ich das gerne hier mache. Und ich war auch Weihnachten zu Besuch bei meinen Eltern. Und dann hat es aber in Sindelfingen überall Glatteis gehabt und es war komplett utopisch, draußen irgendwas machen zu können. Gleichzeitig wusste ich auch, dass es komplett bescheuert ist, sowas auf der Bahn zu machen. Dann, was macht man dann? Man geht halt auf den, man muss sich das so vorstellen, die Bahn im Glaspalast ist so ein bisschen eingelassen, dann gibt es die Zuschauerränge, und oben gibt es noch so einen Umgang. Der Umgang ist in Teilen ausgelegt mit so einem Teppichläufer. Die andere Hälfte ist einfach der nackte Beton. Auch nicht so geil. Und dieser Umgang ist, boah, jetzt lass mich nicht lügen, die haben mir das damals gesagt, dass man das so ein bisschen hochrechnen konnte. Ich glaube, 260 Meter oder sowas.
Wollte ich gerade sagen, die ist 12,80 Meter dann länger oder was?
Ja, genau. Vielleicht waren es auch 234, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Also plus, minus, es war um die 250, ich weiß nicht mehr, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und dann habe ich da halt diese Stunde Programm einlaufen. Nee, habe ich sogar auch drin gemacht. Es ging draußen nicht, es war einfach zu rutschig. Das heißt, ich bin da oben wirklich auf diesem Umgang, wo eigentlich sonst vielleicht mit Menschen noch stehen, um unten zuzugucken oder keine Ahnung, habe ich dieses Programm gemacht. Und das war, sagen wir mal, auch so ein bisschen so ein Mindfuck, muss ich sagen. Also da hast du halt auch spätestens nach 5 Runden schon keinen Bock mehr gehabt, weil es ist halt einfach total langweilig und es zieht sich halt wie Kaugummi und hat sich auch am nächsten Tag nicht so geil angefühlt. Der Läufer, der da ausgelegt ist, der war ganz angenehm, der war so ein bisschen soft, wie so ein Kunstrasen hat sich's angefühlt, aber es war halt nur auf der Rückseite. Es war halt wirklich nur eine halbe Runde, die andere halbe Runde war halt der nackte Beton. Und das war, Leute, vor der Carbon-Zeit. Das heißt, du hast trotzdem halt sehr, sehr dünne so Racing Flats halt angehabt und das hast du am nächsten Tag schon gemerkt, muss ich sagen. Das war, glaube ich, mein verrücktestes Programm, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, zur Nachahmung empfohlen, also eher so don't do this at home. Und generell muss ich sagen, wenn ich jetzt beobachte oder zurückblicke, was ich beobachtet habe in der Zeit, in der ich in dieser Teenagerzeit oft eher an der Bande stand und meinen Freunden beim Training zuschauen musste, diejenigen, die sehr, sehr viel Mittelstreckler, Langstreckler schon in der Halle im Winter gemacht haben, auf der Bahn, haben echt oftmals gar nicht so die coolen Sommersaisons gehabt, weil einige, also fast eher die Mehrheit mit irgendwelchen komischen Fußgeschichten, also sprich Plantarfaszien oder Achillessehnen-Thematiken, dann zum Ende der Hallensaison rausgegangen sind und dann halt daran nicht anknüpfen konnten, wenn es Richtung Frühjahrssaison oder Sommersaison ging. Also ich glaube, so richtig exzessives Training 2 oder 3 Mal die Woche, wenn man so eine Indoor-Saison vielleicht als 800-Meter-Läufer vorbereitet, hat sich bei vielen, glaube ich, nicht so bewährt, weil das halt auch einfach echt aggressiv ist. Ihr müsst euch das selber vorstellen, wenn ihr so auf einer angeschrägten Kurve eben links rumlauft, das ist natürlich auch sehr monoton, die Belastung, und dann der Unterboden oft noch so schwingt und so, das sind halt einfach, das ist der Körper ja eigentlich auch nicht gewohnt und dementsprechend, ja, sind die oft besser gefahren, die gesagt haben, wir machen im Winter ein bisschen Cross, dann reicht's auch, wenn wir im Sommerhofenpark in Sindelfingen ein paar Tausender machen, auf so einem Kiesweg und vielleicht gar nicht so viel ganz schnelle Sachen im Stadion, in der Halle.
Und Floschenstadion, also das Outdoor-Stadion war dann gar nicht offen, dass ihr da hättet laufen können, weil im Prinzip kannst du doch auch da, ist ja eine Tatanbahn, kannst du eine vernünftige
genau.
Arme kannst du auch da machen mit Turnschuhen. Das ist doch deutlich weniger aggressiv als diese. Ja, zudem, weil Glaspalast ja noch besonders eng, ne?
Ja, genau. Ja. Die Kurve ist schon richtig eng, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Stadion war offen. Warum auch immer, war es irgendwie aber so eine Art, nennen wir es mal Tradition oder whatever, dass am so und so viel November das Training aller Trainingsgruppen vom Floschenstadion in den Glaspalast verlegt wurde. Da waren die Läufer eh immer schon eigentlich die spätesten, die dann mit umgezogen sind. Klar, die Sprinter früher, verstehe ich dann auch wegen Temperatur etc. Vielleicht noch, dass man dann sagt, man möchte jetzt keine Muskelverletzung riskieren oder wenn die eine Indoor-Saison vorbereiten, machen die ja vielleicht auch schon intensive Sachen oder so. Aber das war irgendwie so ein Traditionsding und keine Ahnung, also wäre sicherlich im Floschenstadion besser gewesen. Wir haben dann oft noch gerade bis zum Jahreswechsel, bis Dezember, haben wir schon viel in diesem Sommer auf dem Park gemacht. Das war auch ganz cool, eigentlich mit dem Einlaufen, das hat immer ganz gut gepasst. Da war es dann schon so ungefähr, ja, 1,5, 2 Kilometer, bis du da eingelaufen bist. Dann hast du noch eine Runde angehängt, das hat eigentlich gut gepasst. Und dann hast du dann halt 8x1000 gemacht, immer wechselweise 1 Kilometer durch den Park runter und wieder hoch. Das war eigentlich immer ganz gut. Floschenstadion, ein guter Stichpunkt. Das ist auch komplett aktuell. Also da gibt's nichts mehr, außer die Gegentribüne. Bin auch jetzt ich bin auch vorbeigelaufen jetzt die Weihnachtstage. Also da ist Riesenbaustelle und es steht nichts mehr. Keine Stadiongaststätte, kein Stadion mehr, nur noch Gegentribüne, so ein bisschen entkernt. Aber es soll angeblich also quasi ein neues Stadion gebaut werden.
Ja, die Frage ist ja immer noch mit Laufbahn oder ohne.
Also nachdem die Fußballer, jetzt will ich hier mir kein dann muss ich gut formulieren, sagen wir mal so, nachdem die Fußballer jetzt noch Potenzial nach oben haben, sodass, glaube ich, noch kein reines Fußballstadion nötig sein wird.
Sind mit nicht direkt im bezahlten Fußball unterwegs.
Noch nicht ganz, also da ist noch ein bisschen, da ist noch Spielraum da. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit einer Bahn versehen sein dürfte.
Wenn ihr also demnächst im Sittelfinger Anzeiger lest, Läufer am Floschenstadion von Fußballern zusammengeschlagen ist, könnte Philipp B. sein, der sich mal wieder Freunde gemacht hat zu Hause.
Da bin ich gespannt, wie das am Ende wird. Also jetzt aktuell schwer irgendwie vorstellbar und auch ganz komisch, wenn man dieses Stadion ja kennt, weil man da auch früher, weiß nicht, wie viel Sommer da drin verbracht hat, ja auch. Also es ist halt einfach eine riesen, alles platt gemacht, entkernt. Da siehst du gar nichts mehr von dem, was da mal war. Bin gespannt, wie es, wie das zukünftig gebaut wird. Ich glaube, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe oder ob es mir meine Eltern erzählt hatten, so dieses, da gab es ja vorne diesen Trakt mit Stadiongaststätte, diese ganzen Umkleiden, so ein kleiner Kraftraum. Ich glaube, das wird alles irgendwie ein bisschen anders sein. Stadiongaststätte etc. wird es, glaube ich, gar nicht mehr geben. Aber ich nehme mal an, natürlich irgendwie Umkleiden und vielleicht auch ein modernerer oder ein größerer Kraftraum. Das macht natürlich schon Sinn auf jeden Fall.
Ja, das sind doch spannende Geschichten. Das heißt, du hast gar keinen Blödsinn gemacht zu Hause, sondern bist nach Lust und Laune gelaufen. Das ist schon mal was. Ne? Wir haben das anders angelegt.
Ich wollte gerade sagen, du hast hier straight durchgezogen. Das konnte man auf Instagram sehr gut verfolgen. Ich hatte irgendwas mal gelesen, ich weiß nicht, ob es gestern war, dass du hattest mal was mit einer Achillessehne angeht.
Ich habe gelesen, dass es gut ist, oder? Es ist leider doof.
Oh shit, okay.
Achillessehne ist doof, oder? Hast du irgendeine Assoziation mit... Beim Laufen erwähnt man die Achillessehne, dass das gut ist?
Es ist immer schon gut, wenn man sie nicht erwähnen muss.
Wenn man gar nicht dran denkt. Das ist die einzig gute Form von Achillessehne. Ja? Ansonsten heißt die ja so, weil sie so sein kann. Und also ich habe natürlich auch wieder den klassischen Scheiß logischerweise gemacht. Also erstmal ist 100 Kilometer gar nicht so wenig in der Woche.
Nee.
Also das muss man schon sagen. Ich war ein bisschen, also erst habe ich gedacht, okay, ihr Marathonläuferinnen und Läufer zu Hause, ihr lacht mich sowieso aus. 100 Kilometer macht ihr alle naslang. Ganz so ist es tatsächlich gar nicht. Das machen schon wirklich nur die ganz Verrückten. Ja, oder die professionell Orientierten.
Ich wollte gerade sagen, wenn man sonst nichts zu tun hat.
Ja, oder wenn man in einer extremen Vorbereitung ist. Ja, ich habe tatsächlich Flo Neuschwander jetzt diese Woche gelesen. Der hat übrigens einen schönen Hashtag, den müssen wir gleich noch unbedingt erwähnen. Jedenfalls, der hat in den letzten Wochen 60 bis 70 Kilometer gemacht. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn der 60 bis 70 Kilometer macht und ich will jetzt plötzlich so aus dem Stand 100 machen, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, und so war es natürlich auch. Also tatsächlich habe ich es natürlich übertrieben, ne, weil ich bin halt im Anflug von Übermut am Heiligabend, 15 gelaufen. Und dann habe ich tatsächlich auf den letzten Kilometern einen ehemaligen Trainingskollegen von mir getroffen, der mir auf dem Rennrad entgegenkam. Der lebt gar nicht mehr hier in der Gegend, weil er seine Mutter, die offensichtlich hier bei uns ganz um die Ecke wohnt, was ich natürlich nicht wusste, ja, den habe ich seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen.
Ach, krass.
Ja, und dann kam er mir hinterhergefahren, weil er mich dann erkannt hatte. Und dann ist er mit mir bis nach Hause gefahren, weil wir dann auch Telefonnummern ausgetauscht haben. Und ich bin viel zu schnell gelaufen, jetzt für meine Verhältnisse zu schnell gelaufen. So hat er natürlich nach 15 am nächsten Tag schon relativ starken Muskelkater. Ja, so geht es dann los. So, der wird ja völlig überraschend jetzt auch nicht direkt besser am nächsten Tag, wenn du am nächsten Tag 12 läufst. Und den nächsten Tag dann 11 läufst und den nächsten wieder 12 läufst. Weißt du, da wird es nicht direkt besser von.
kann man nicht
jetzt
sagen.
Wollte ich auch nicht alles im selben Pace laufen, ja, weil erstens ist das langweilig und zweitens jetzt auch nicht, was soll das dann halt auch, ja, und bin halt unterschiedliches Tempo gelaufen und bin dann einen Tag ein bisschen schneller, also so mehr so Crescendo gelaufen und vor allen Dingen mit Carbon-Schuhen und danach war es dann nicht so geil mit meinen Sehnen. Ne? Und jetzt bin ich...
Die Frage aller Fragen, ja. Beide Sehnen, weil sonst ist es ja oft immer eine Seite.
Ja, genau. Nee, eher so ein bisschen beide. Es ist noch okay, aber es ist halt nicht geil. Ja,
war und jetzt, der oben oder unten?
Nee,
also so unten, der Muskel-Sehnen-Übergang oder unten?
Muskel-Sehnen-Übergang eher. Ja,
das
also
ist ja noch,
sagen,
noch okay. Das
ja, ist noch okay, aber der Übergang, also bei meinen Vorgeschichten mit den Sehnen ist das natürlich alles fließend und auch nicht gut.
Nee, da ist schon Vorsicht geboten auf jeden Fall. Aber wenn es direkt schon unten ist, dann ist meistens schon zu spät eigentlich. Also
genau, ich habe halt ja sowieso die eine Seite, die, wo ich ja mal so große Probleme hatte, da ich 2 Jahre raus war, mit Laufen, die ist halt von Natur aus, will ich sagen, aber natürlich, die ist halt aufgrund dieser Problematiken dicker als die andere Seite, ja, weil halt auch das Gleitgewebe nicht ganz fluffig mehr geworden ist. Und wenn sich das halt dickt und anfängt weh zu tun, das ist keine gute Idee. Ne? Deshalb habe ich halt gestern nichts gemacht und heute werde ich jetzt auch nicht laufen, weil das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, aber ich war dann nach 4 Tagen bei 53, also im Prinzip okay unterwegs, aber das ist schon viel.
Wenn man
vorher praktisch nichts gelaufen ist, das ist schon relativ viel.
Ja, ja, was waren deine Wochenumfänge davor? Circa, nur dass wir so ein Feeling haben, reden wir von 10 oder 15, 15? 20?
Ja, 15 bis 20 max.
Auch eine heftige Steigerung.
Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt.
Aber
ja,
krass, dass das eigentlich bis dahin ganz gut ging, muss ich sagen. Jetzt, also, dass dann natürlich.
Also, sagen wir mal, muskulär ist es. Muskulär war halt Oberschenkel vor allen Dingen, ne? Ist ja so der Klassiker.
Vorne wahrscheinlich, oder?
An der Seite, ja. Ne? Übergang zum Faszien.
Ja,
ne? Also auch jetzt nicht Wademuskelkater hatte ich nicht so dolle. Das ging eigentlich. Mhm. Von der Pumpe her ist gar kein Problem. Ja, weil ich meine, das ist ja jetzt in natürlich ist eine höhere Belastung, als wenn du Rad fährst, ne? Weil beim Radfahren, zumal jetzt gehst du ja nicht so hart da rein, dass du jetzt so einen hohen Puls hättest. Ne? Aber war. Und ich will ja einen Silvesterlauf noch machen, der ist gemeldet und den würde ich halt schon auch gerne machen.
Ne? In Kölle.
In Kölle, ja.
Was Kleines, den von letztem Jahr, wo Konstanz
war? Ja, das ist, da kann man ja alles Mögliche machen. Eigentlich war das ja so gedacht, dass ich da auf jeden Fall, was auch immer noch übrig bleibt, dann mache.
Ja.
Ne, so, also mein Plan war eigentlich, ich jogge dahin von hier aus.
Und dann dort den Marathon halt.
Genau. Den müsste ich jetzt machen, um es aufzufüllen. Ja, also tatsächlich habe ich das schon mal gemacht. Das war auch so eine bestusste Idee. Da hatte ich das aber auch irgendwie komischerweise drauf. Da war ich ausnahmsweise mal im Winter irgendwie einigermaßen gut dabei. Da bin ich zu einem Zehner hingelaufen, da den Zehner gelaufen und wieder nach Hause gelaufen. Das war dann am Ende 25. Das war für mich schon sehr, heftig, sehr ambitioniert, ja. Aber das hatte ich dann entsprechend vorbereitet und eben nicht jeden Tag vorher gelaufen, ja.
Ja.
Und ich wollte dann jetzt eigentlich da in die Meerheimer Heide, also zum TuS Köln rechtsrheinisch, dann hin, das sind so 6, ja, dann da halt laufen. Wusste ich noch nicht, was ich machen wollte. Jetzt ist klar, wir werden jetzt wieder eine Staffel laufen, das sind nur 3 Kilometer, das ist jetzt ja nicht viel. Und dann da hatte ich eigentlich gedacht, okay, dann laufe ich ein Einzelding, also 5 oder sowas, mach die Staffel und lauf wieder nach Hause. Mhm. Weißt du, das wären dann 20. Ne? Und dann wäre ich wahrscheinlich fertig, also wäre ich ziemlich sicher fertig gewesen, hätte ich sogar einen Tag, also zum Beispiel morgen, dann nichts machen können. So,
genau,
so war meine Planung.
Ein bisschen, ne? Runterfahren und so,
genau,
ein bisschen mehr Muskulatur
können.
Das heißt, was machst du jetzt, Ralf? Warst du in der Zwischenzeit mal auf dem Rad oder auf der Rolle? Wie ist das? Tut das weh mit Achillessehne? Ich überlege gerade.
Also wenn es auf der Rolle weh tut, dann ist alles zu spät.
Genau, ich habe nämlich auch schon mal zum Glück erst einmal, aber ich hatte auch mal ganz üble Probleme mit Achillessehne. Allerdings nur, bei dir hast du ja gesagt, für 2 Jahre, bei mir waren es nur 3 Monate, aber so, dass ich auf gar keinen Fall laufen konnte. Und ganz am Anfang war selbst auf dem Rad so Ergometerfahren irgendwie nicht geil mit der Sehne, also dieses. Selbst wenn du dann irgendwie da eingeklickt bist, ich überlege gerade, was das Ziehen, ja, es war der Umkehrpunkt so zwischen, du ziehst noch hoch und machst dann so runter, wo sich ja halt das Sprunggelenk annähert. Wenn du dann zum Beispiel schon Flüssigkeit im Gleitgewebe hast und das sich da so bewegt, hat sich nicht sonderlich geil angefühlt. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Das heißt, du könntest theoretisch auf dem Rad was machen. Weil grundsätzlich habe ich jetzt oft gehört, also die Physios, die mit denen ich sonst die letzten Jahre zu tun hatte, so bei Achillessehnenproblemen gar nichts machen, wird auch heutzutage echt nicht mehr empfohlen, sondern so dieses, der Körper muss in Bewegung bleiben, so, natürlich immer nach Schmerzgrad, aber damit dieses Gleitgewebe nicht so richtig verklebt, versulzt sozusagen.
Also erstmal habe ich nach dem dritten und vierten Tag jeweils schon, aber dann wirklich nur 10 Minuten auf dem Rad, 10 Minuten, Viertelstunde auf dem Rad zum Regenerieren, weil wir ja gelernt haben, effektiver als alles, was man sonst so machen kann.
Richtig.
Ja, und es ist tatsächlich echt gut, wenn man das macht. Aber tatsächlich bin ich gestern auch schon gefahren und ich werde heute auch noch fahren.
Ah, cool.
Sehr also
cool.
Auf dem stationären, aber drin, ja, nicht, ja, ja, nicht draußen. Heute habe ich kurz überlegt, ob ich rausgehe, aber es ist eher so aprilliges Wetter bei uns heute. Also sehr, sehr wechselhaft. Sehr windig, sehr wechselhaft. Zwischendurch kann es immer mal einen Schauer geben.
Ja.
Und das, da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, so richtig nass zu werden. Ist natürlich lächerlich, weil ganz viele natürlich draußen fahren. Und die Leute, die Festive machen, also Festival fahren oder machen, die müssen ja raus, weil das wirst du nicht alles drin machen. War ich zu weich heute Morgen, aber auch ein bisschen, ich war auch jetzt echt genervt, weil ich hatte da Lust zu, das durchzuziehen.
Ja, vor allem, wenn man schon so auf so einem guten Kurs ist und schon die Hälfte in der Tasche hat und eigentlich das ja schon sehr plausibel und wahrscheinlich ist, dass man das dann auch so finishen kann, wie man sich das vorgestellt hat, nervt es halt doppelt und dreifach.
Ja, das ist so und Mary zieht halt durch. Also die ist fest entschlossen, obwohl sie hat gestern, war ein bisschen, ich glaube, 1 oder 2 Kilometer hinter, weil sie den 15er nicht hatte und hat gestern 16 gemacht. Und ist aber gestern Abend ist sie nicht nochmal gelaufen. Also sie hatte so eine Rechnung, die eigentlich auch ganz cool war. Sie hat gesagt, okay, dann laufe ich abends immer nochmal 2 Kilometer oder morgens zum Brötchen holen.
Aha, hier die Profis, so einen kleinen Auftakt morgens noch einbauen.
Genau, also, um so ein bisschen Kleinkram abzuräumen.
Ja, ja.
Und damit schafft sie dann einen Ruhetag praktisch.
Ja, genau. Ne? Was ja durchaus gut tun kann.
Ja, ne, und auch so, ich bin dann einen Morgen auch mit, da sind wir dann morgens 3 Kilometer gelaufen, das ist ja nix. Ja, da haben wir vergeblich versucht, Brötchen zu kaufen, was uns nicht geglückt ist, weil keiner der 4 Bäckereien in unserem Dorf hier offen hatte.
Okay.
Ja, das war am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber dann, da läuft es halt eine Viertelstunde und dann ist gut.
Ja, ja, klar.
Aber ein Highlight war natürlich, dass sie am Heiligabend nach dem Essen, wir waren fertig, ja, dann meinte, sie müsste ganz dringend von da aus, also von meiner Schwester aus nach Hause laufen. Hatte aber keine Turnschuhe dabei. Und,
das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Hat sie denn so pro forma schon mal ein komplettes Laufoutfit dabei?
Ja, also sagen wir mal so, normalerweise ist mein Auto schon eher ein, wie soll ich sagen, das ist ein Stück Lebensraum.
Ein also Fundus an Bekleidungsstücken.
Da ist ein Fundus an allem drin. Also, aber auch an Bekleidungsstücken. Also an vielen unterschiedlichen. Da ist zum Beispiel sind immer Schwimmsachen drin. Ja, da sind immer
Moment, mehrere, Moment, was heißt Schwimmsachen?
Schuhe drin.
Dein Neo oder wir reden von einer Badehose? Weil das ist ja schon ein bisschen was anderes.
Na, natürlich Neo.
Wirklich? Der hat ja, immer sicher, ein bisschen im Auto drin?
Okay. Da ist immer der Neo drin. Da ist immer eine Boje drin. Da ist immer, also mindestens eine Schwimmbrille drin.
Okay.
Da sind normalerweise mindestens 3 Paar Laufschuhe drin, meistens noch ein anderes Paar. Ja, und meistens liegen da auch Sachen von Mary drin.
Oh, krass.
Aber okay. Jetzt nicht. Und dann ist sie, dann hat sie halt unserer Kleinen die Schuhe geklaut. Die ist dann tatsächlich mit Socken ins Auto gehüpft. Und ist dann mit den zu großen Sneakern von unserer Kleinen nach Hause gejoggt und wurde, völlig überraschend, im schwarzen Kleid und wurde dann doof angeguckt, weil sie wohl jemand aussah, der geflüchtet ist oder keine Ahnung, oder irgendwo eingebaut hat oder whatever. Es waren sehr viele Menschen auf der Straße, es war so kurz vor 12 abends und es waren aus irgendeinem Grunde sehr viele Menschen, vielleicht war die Mitternachtsmesse zu Ende, ich weiß es nicht, kann sein. Jedenfalls waren relativ viele Menschen draußen und die haben alle ziemlich doof geguckt. Ja, da geht man mal laufen abends, ne? Ey, soll ich jetzt schon die Studie machen oder soll ich die gleich erst machen?
Die machen wir gleich erst, weil wir müssen noch Werbung machen und passend dazu fällt mir auch noch eine Geschichte an, die ich allerdings anonymisiert erzählen muss, zum Schutz der betroffenen Personen, weil das passt sehr gut zu dem, was wir gerade mit, was du gerade von Mary erzählt hast. So spontane
Laufaktionen,
die können extrem werden. Da fällt mir eine sehr gute Geschichte gerade ein von einem sehr, sehr guten Freund, aber dessen Namen wir hier nicht nennen können. Aber jetzt gehen wir ganz kurz noch in die Werbung. Aber
wir können den Namen von Tobi hier nicht nennen. Ach, Tobi, sorry.
Denn wenn ihr richtig gutes Training machen wollt, dann empfehlen wir euch unseren Partner Enduko. Also diejenigen von euch, die sagen, hey, ich bin vielleicht neu zum Laufen gekommen oder ich laufe schon lange, aber ich brauche mal so ein bisschen Guidance sozusagen, um mein Training zu optimieren. Vielleicht habe ich auch vorgenommen, im neuen Jahr 2023 das erste Mal an einem Halbmarathon oder einem Marathon teilzunehmen. Dann haben wir für euch die Empfehlung, euch Enduko zu besorgen. Die Enduko-App ist quasi euer persönlicher KI-Coach für Ausdauer, also auch für die Radfahrer, was ihr nutzen könnt. Das Ganze gibt es in einer kostenlosen Version, die ihr euch einfach im App Store runterladen könnt, egal ob Google, Play Store oder beim Apple Store. Und ist natürlich kompatibel mit allen gängigen Formaten, Strava, Garmin, Polar, Fitbit und so weiter und so fort. Und der Vorteil ist, dass in der Pro-Version ihr praktisch auch einen Chatbot mit adaptiver Trainingssteuerung habt, effiziente Anpassung der B- und Entlastungsphasen und auch Umstände wie Krankheiten, Stress etc. berücksichtigt werden, weil ihr einfach dem Chatbot gegenüber mitteilen könnt, wie ihr gerade so drauf seid. Dementsprechend wird euer Trainingsplan angepasst und entwickelt sich maßgeschneidert mit euch sozusagen weiter. Wir haben übrigens auch eine Zuschrift bekommen. Ich sehe gerade, es ist nicht in meinem Posteingang, da war es auf Instagram. Das kriegen wir aber noch zusammen gedanklich. Und zwar, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein von unserem Zuhörer. Der hat uns aber eine Frage gestellt, die dann selber beantwortet hat. Für diejenigen, die zum Beispiel eben keine Polaruhr nutzen, sondern die Apple Watch. Ich weiß, Ralf, kannst du nicht verstehen. Manche Leute nutzen aber eine Apple Watch. da hat er wohl zunächst mal Probleme gehabt, seine Trainingseinheiten in Enduko zu importieren. Hat er aber einen Workaround gefunden, indem er quasi seine Apple Watch mit Strava verbunden hat und dann von Strava die Einheiten in Enduko importiert hat. Ja, also und das Ganze findet ihr, wie gesagt, in einem Apple Store, Google Play Store oder ganz einfach unter unserem Link, den wir auch in die Shownotes packen, www.enduko.app/bestzeit-podcast. Es gibt eine kostenlose Version und es gibt eine Enduko Pro Version für 14,99 €. Wenn ihr die für ein ganzes Jahr abschließt, dann gibt es sogar nochmal 33% Rabatt und ihr zahlt nur 10 Euro.
Ja, so kann es gehen. Ne? Ich hoffe, ihr kennt alle schon den neuesten heißen Scheiß, was künstliche Intelligenz angeht. Du kennst es schon, ne?
Ha? Ich glaube es zu wissen. Also wir werden
Stichwort OpenGPT.
Das habe ich noch nicht gehört.
Ja, das solltet ihr euch alle mal angucken, weil auch da sich ein Weltkonzern namens GOOGLE Gedanken macht, weil wir es da vielleicht mit dem nächsten größeren Ding in der technologischen Entwicklung zu tun haben.
Okay, dann sollten wir uns das alle mal...
Da findet man nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Suchmaschinen, wo man was eingibt und dann findet man ja Orte, wo etwas stehen könnte. Ja, dann muss ich ja noch mir das irgendwie weiter sortieren. Ja, sondern in dieser Form, da gibt es ja inzwischen eine Beta-Version von, da kann man direkt Antworten bekommen. Also okay. Du bekommst direkt eine Antwort. Also es gibt es im Moment nur in Englisch, hat noch ein paar Schwächen, ist sicher auch noch bei weitem nicht so tief wie die gängigen Suchmaschinen, aber da steckt eine Systematik dahinter, die unser Leben im Digitalen verändern wird, stark verändern wird.
Und das wird...
Also wenn man zum Beispiel sagt, who is Philipp Flieger, ne, dann erhält man sofort eine relativ gute Antwort.
Okay, krass.
Ja. Sagen wir mal so, die Schwäche ist zum Beispiel, es kennt unseren Podcast noch nicht. Also können wir, okay, noch, können wir das, noch nicht ernst nehmen.
Dann ist das natürlich in keinster Weise ausgereift, ja. Können wir auch nicht weiterempfehlen, weil wenn es den besten Podcast dort nicht gibt und der nicht mit unserem Namen in Verbindung gebracht wird, dann können wir das Ganze natürlich nicht ernst nehmen. Und
es gab ein paar, also jetzt über die Feiertage lese ich vielleicht ein bisschen Hauch mehr als sonst, also so längere Artikel irgendwas. Es gab jedenfalls einige spannende Artikel dazu und diese Open-Beta-Version ist Anfang Dezember freigeschaltet worden. Da kann man einfach mal gucken gehen. Ganz einfache Anmeldung und dann kann man sich da ein bisschen umtun, aber die Systematik, die dahinter steht, dass man eben Antworten bekommt, dass man praktisch in einen Dialog mit einer künstlichen Intelligenz tritt.
Das ist schon
crazy. Das ist ein spannender Ansatz daran, ja. Und das wird sicher auch sämtliche AI-Formen, was Training angeht, stark beeinflussen und stark verändern und ganz sicher, weil wir haben es ja bei Training sowieso ja auch mit einer systematisierten Herangehensweise an körperliche Leistungsveränderungen, sage ich erstmal, zu tun.
Ja.
So, das ist ja prädestiniert im Prinzip für künstliche Intelligenz. Ja, weil es ja immer eine mehr oder weniger schematische, jedenfalls in Algorithmen fest definierbare Abfolge von Reizen ist, die auf den Organismus wirken. Natürlich braucht man, so wie bei der Enduko ja auch, entsprechendes Feedback, um eine Anpassung zu generieren. Aber auch dieses Feedback, ja, lass es in dieser berühmten 1-10 Version passieren. Ja, dann ist es ja sehr, sehr leicht quantifizierbar. Ja, also wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet, entsprechend über Algorithmen gesteuert zu werden. Ja, dann braucht man nur eine sinnhafte Grundherangehensweise an Training, also ein Verständnis dafür, wie Training funktioniert oder wie eine Verbesserung oder eine Veränderung von Leistungsfähigkeit einhergehen kann mit bestimmten Trainingsinhalten. Ja, aber das wird dann, wenn ihr das mal kurz durchdenkt, was das bedeutet, dass sehr viele Arbeitsbereiche obsolet werden. Weil die in solch einer Form von einer Technologie abgedeckt werden können.
Ja, das, ja, technischer Fortschritt, genau, also das hat alles natürlich sein Für und Wider. Wie haben wir da einen Link dazu, sollen wir das in die Shownotes mit reinpacken? Das ist natürlich überhaupt gar keine Werbung, aber für Leute, die
das interessieren. Gibt einfach OpenGPT ein, es gibt einen relativ langen Artikel in der New York Times und ich glaube, letzte Woche war auch einer in der Zeit, die da eine ganz gute Heranführung haben, wer sich jetzt da nicht gleich anmelden will oder was. Aber es ist sehr, sehr spannend. Ja, okay, und ich bin ganz sicher, dass es in kürzester Zeit auf dieser Basis halt auch Trainingsanwendungen geben wird.
Spannend.
Ja.
Spannend.
Ja. Deshalb sind wir ja auch immer wieder bei Studien sehr aufmerksam.
Bevor wir zur Studie gehen, noch kurz der kleine Exkurs zum Thema spontane Laufeinheiten. Das Ganze liegt schon einige Jahre zurück und es geht um, sagen wir mal, meinen Freundeskreis, die alle damals auch einen recht sportlichen Background hatten. Und da waren einige von denen in Südfrankreich im Urlaub, Campingurlaub. Und das Ganze war so in der Gegend, ich meine von Saint-Tropez irgendwo, aber halt auf einem Campingplatz. Und dann dachten sie, hey, ist ja nicht so weit nach Monaco, könnte man nochmal einen coolen Tagesausflug machen. Und haben sie dann auch gemacht, waren in Monaco, waren da auch dann vielleicht bisschen feuchtfröhlicher unterwegs gegen spätere Stunden. Und einer von diesen 3-4 Jungs sozusagen hat es irgendwie nicht geschafft, diesen Zug wieder zu nehmen, zurück Richtung Saint-Tropez. Weil die waren dann schon ein bisschen vielleicht, sagen wir mal, nicht mehr ganz 100% zurechnungsfähig und waren recht knapp am Bahnhof. 3 Jungs rein, meinten, Alter, wir müssen los. Er meinte, ja, ich muss aber noch mal kurz ums Eck für kleine Jungs. Und sie so, ja, wird schwierig, wir können den Zug ja nicht ewig die Tür aufhalten. Am Ende ist der Zug gefahren mit den dreien. Passenderweise hatten sie aber seinen Geldbeutel, sein Handy und sonst irgendwie alles, was irgendwo wichtig wäre, um sich ein neues Zugticket zu holen, sage ich jetzt mal. Was hat dann derjenige sich gedacht? In einem Zustand, sagen wir mal, wo du nicht mehr 100% in der Lage bist, ganz klare Gedanken zu fassen. Ja gut, ich bin ja Läufer. So weit kann es ja nicht sein. Und er hatte eine kurze Hose an, Jeans kurze Hose wohlgemerkt, nicht Sportklamotten, irgendwie ein Baumwoll-T-Shirt und Chucks. Und er dachte sich so, hey, mein Gott, also orientierungsmäßig kann das ja nicht so schwer sein. Ich muss einfach zum Meer und dann laufe ich, wenn ich da bin, rechts. Und dann sind das so roundabout 30, 40 Kilometer.
Ja, aber wenn war er natürlich links läuft, dann kommt irgendwann Italien, das ist schlecht.
Richtig, das wäre schlecht, ja. kleiner Fehler in der, sag ich mal, Kalkulation war, dass wenn du halt den nicht den direkten Weg rennst, sondern natürlich diese gesamten Meeres, wie sagt man denn, Buchten etc. mehr oder weniger ausläufst, ist das natürlich viel länger. Was er auch nicht ganz bedacht hatte, ist, da unten ist natürlich im Sommer recht warm, auch nachts noch, ja? Geschweige denn, dass es da dunkel ist. Er kam dann irgendwann wohl auf halber Strecke, sah er wohl schon recht abgerissen aus, schon natürlich Shirt in der Hand, total dehydriert, stieß er wohl auf eine Gruppe französisches Partyvolk oder waren es Briten, die da waren, ich weiß nicht mehr genau, und die meinten, Alter, wie siehst du denn aus, was machst du denn? Und dann hat er halt gesagt, hey, ich muss hier zurücklaufen nach Saint-Tropez. Und dann haben sie gefragt, von wo kommst du denn? Ja, ich komme von Monaco. und die meinten halt, er ist komplett verrückt. Da haben sie ihm wohl zwei Bier spendiert, weil er hatte ja nichts, um sich was zu kaufen unterwegs. Und danach ist er weitergelaufen und kam wohl zum Morgengrauen an. Es waren dann, glaube ich, eher so um die 50 Kilometer. Und die anderen Jungs, die ihn ja aber auch nicht mehr erreichen konnten, die konnten auch den Zug nicht mehr aufhalten, die waren halt am Campingplatz im Wohnmobil. Und der Legende nach kam halt einer gerade morgens so raus, Sonnenaufgang, und sieht halt, wie derjenige sehr abgerissen, abgekämpft, dehydriert und keine Ahnung da angetrottet kam und danach erstmal zwei Tage durchgepennt hat. Also viel zum Thema spontane Laufaktion, wo man sich denkt, ja, man kann sich ja auch behelfen, indem man das dann zu Fuß zurücklegt. Es war jetzt nicht in allen Punkten komplett durchdacht, aber ja, so kann es auch gehen.
Also sagen wir mal so, das hat jetzt nicht, ist jetzt nicht direkt mit Laufhintergrund, aber diese Geschichte kommt mir ein ganz klein bisschen bekannt vor.
Okay.
Ja, als ich gerade 18 war, bin ich mit vier Freunden zu einem Camping, nee, mit fünf Freunden sogar, wir waren zu sechst, mit dieser Gruppe jedenfalls zu einem Campingurlaub nach Südfrankreich. Ja, kleiner Zwischenstopp in Paris, Zug vom Pass, bla bla bla, alles egal. Aber jedenfalls, wir waren dann in Saint-Marie de la Mer. Das ist von Arles aus einmal nach zum Mittelmeer runter. Ne?
Ja.
Camargue. Ja, so grob Camargue.
Hatte ich auch schon mal Studienfahrt in der 10. Klasse oder so. Ja. Ja.
Und da gibt es relativ viele alternative fahrendes Volk, wie auch immer, die wild campen. Ja? Es gibt aber auch mehrere große Campingplätze. Also wir reden da von 3.000, 4.000 Stellplätzen. Ja? Also große Campingplätze. Wir waren auf diesem Campingplatz und dann waren wir irgendwie abends zu viert nochmal im Städtchen, ja, also kleines Dorf letztlich, und haben irgendwie so um, weiß nicht, 11 oder was rum, uns ein Eis geholt. Ja, also ganz unauffällig. Wir waren auch nicht alkoholisiert, gar nichts. Plötzlich mehrere Reihen von Polizisten, die da durch diese Stadt mähten, ja, und alle, die frei da irgendwo campten oder Musik machten oder was, wurden alle eingesammelt, ja, und wir waren mitgehangen. Ja, es war dann letztlich zwei Reisebusse voll junger Menschen, die da einfach eingesammelt wurden, ja. Und dann sagten die, ja, Polizeistation, bla bla, ne? Einer hatte Papiere dabei, die anderen nicht. Ich dachte, ja, okay, dann bleibt der halt da und wir holen die Sachen und dann ist alles gut. Ja, so, dann fahren wir da los mit zwei Reisebussen, vorne zwei Polizeiwagen, hinten zwei Polizeiwagen, vorbei einer Polizeistation, ja, Richtung Arles, ja, vorbei einer Polizeistation, auf die Autobahn, auf die Autobahn nach Marseille. Ja, und dann waren wir schon ein Stückchen weg und dann waren halt vor allen Dingen viele Holländer, viele Schweizer in dem Bus und die haben dann Randale gemacht und haben gesagt, so, haltet jetzt hier an, weil das ist doch alles hier illegal und sowieso, wir müssen pinkeln, anhalten. Dann haben die tatsächlich angehalten und zwar auf der Autobahn. Ja, dann haben die Tür aufgemacht, dann sind die ersten fünf direkt übers Feld weggerannt. Da hatten die Polizisten keinen Bock mehr. Das klingt alles völlig gaga, aber es war tatsächlich so. Da hatten die keinen Bock mehr und haben uns alle, also diese zwei Busladungen voll Menschen, einfach auf der Autobahn ausgesetzt.
Was?
Ja. Ja, wir waren roundabout 35 Kilometer dann von Saint-Marie de la Mer entfernt. So, damals gab es noch kein Handy, gar nichts. Ja, das heißt, wir hatten natürlich auch nur eine ganz grobe Ahnung, wo wir überhaupt waren.
Klar.
Ja, also ortskundig war da jetzt mal so grob eigentlich niemand. Ja, das heißt, was blieb uns übrig? Wir haben gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie uns an der Autobahn orientieren. Ja, ich meine, das ist jetzt auch, du bist da nicht in einem dicht besiedelten Gebiet, da gibt es eine Autobahn und daneben sind Felder. Also sind wir tatsächlich die ganze Nacht durch gegangen und teilweise auch gejoggt. Ja, mit so einer kleinen Gruppe, vielleicht war so 10 Leute und da waren eher 250 Leute, die da rausgelassen wurden. Und sind die ganze Nacht durch bis zurück nach Aalen. Und von da aus haben wir dann wieder einen Bus, glaube ich, genommen nach Sommaried oder mehr. Ja, so war unsere Nacht. Und es war nicht selten, dass da auch so Ladungen von jungen Leuten halt einfach eingesackt wurden und verdroschen wurden von der Polizei und irgendwo im Gebirge ausgesetzt wurden. Nur weil die Leute aus diesen kleinen Gemeinden raus haben wollten, die Wahnsinn. Da wild campten und da irgendwie Party machten.
Wahnsinn.
Ja, wild times,
sag ich so dir. So kann's gehen. Ja. Also Vorsicht, Südfrankreich-Urlaub.
Ja, Südfrankreich ist ja...
Also da, nein, ist wunderschön.
Ist super schön, aber auch so mit einem Studienkollegen von mir haben sie das Auto geklaut.
Mm.
Auf einer Autobahnraststätte.
Also während er quasi da nur einen Kaffee getrunken hat oder so.
Genau. Ja, ach. Und da gab es damals, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber jedenfalls war das dann ein Problem mit der Steuer. Da musste nämlich die Mehrwertsteuer dort entrichten. Das ist alles total, total schräger Mist. Also das braucht man alles nicht.
Ja? Wahnsinn.
Deshalb, ne, haltet euch an Laufen zu Hause. Ne? Nicht jeden Tag ist zu viel. Ja, sowas, was soll man sagen? Seid einfach vorsichtig. So, und jetzt kommt ja die entscheidende Frage, wann läuft man denn am besten? Ja, wir haben ja letzte Woche schon eine Studie zitiert. Ja, ihr erinnert euch, bestimmte Parameter sollen angeblich morgens besser funktionieren. Ja, aber ich bin Václav sehr, 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 sehr dankbar. Ja, einer unserer sehr aufmerksamen Hörer, ja, der uns geschrieben hat. Und Philipp, du hast es ja auch gelesen, ja, er hat ja, sagen wir mal, Lebensumstände, wo man sagt, alles nachvollziehbar.
Total.
Viele wählen den Weg des sehr früh morgens Laufens, aber das kommt für ihn nicht in Frage.
Ja? Richtig. Also er hat geschrieben, das können wir ja, glaube ich, zitieren, er hat uns einen Link zu einer Studie bereitgestellt und hat so ein bisschen ausgeführt, dass er das ganz interessant fand in der Folge Nummer 136. Und dass er eben auch Vater ist und für ihn es jetzt nicht so realistisch ist, dass er irgendwie um 4 oder um 5 Uhr aufsteht, um noch zu trainieren, bevor er dann mit der Familie noch frühstückt und dann zur Arbeit geht. Deshalb ja, gibt es für ihn eigentlich eher nur die Möglichkeit, das abends zu machen. Und da gibt es wohl ganz aktuelle und noch nicht so im Mainstream-Medium verbreitete Studienergebnisse. Explizit meint er also noch nicht bei Spiegel Online etc. Und da hat uns einen sehr interessanten Studienlink bereitgestellt. Und das Ganze ist noch auf, das ist auf Englisch, gibt's im, wie spricht man das aus? The FASAB Journal oder so wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich am ehesten hin. Und ja, da gibt's interessanten Ansatz. Die Studie werde ich übrigens in die Shownotes mit reinmachen.
Ja, sagen wir mal so, die Studie liest sich ein bisschen sperrig. Also da muss man
wissenschaftlich,
schon,
ne?
Ja, also sie ist gut zusammengefasst, ja, also worum es geht, Studienaufbau und so weiter, ist alles gut gemacht. Relativ viele Termini drin, da muss man sich ein bisschen durchgoogeln, wenn man, ja. Also ich versuche mal eine Kurzzusammenfassung. Abends ist geiler als morgens. Ja, also es ist eine gut gemachte Studie. Wir haben das ja beim letzten Mal auch schon gesagt, es geht ja immer auch darum herauszufinden, was konkret wird denn da überhaupt gemessen? Ja, das heißt, worauf bezieht sich denn eigentlich das, was die Studie tatsächlich untersucht? Das war ja auch die Problematik bei der Studie, die in deutschen Medien relativ prominent nach dem Motto morgens Fitness ist besser gepublished wurde. Das war nur auf ganz wenige Parameter und auf spezielle, auch krankheitsorientierte Parameter sortiert. Das ist halt immer eine Problematik bei wissenschaftlichen Studien, die dann halt immer nur halb gelesen werden oder gar nicht gelesen werden und dann halt nur ein Satz aus einer Summary zitiert wird und als Schlagzeile aufgerissen wird. Übrigens, diese Art der Herangehensweise habe ich tatsächlich auch auf der englischen Runner's World Seite wiedergefunden. Mhm. Ja, da war diese Studie auch aufgenommen, ja, wann es besser ist zu laufen. Das kommt dann noch dazu. Oft sind diese Studien gar nicht auf Laufen bezogen, sondern auf körperliche Aktivität, wie auch immer. Hier haben wir es aber mit einer ganz guten Studie zu tun, die sich tatsächlich auf eine Ausdauerleistungsfähigkeit bezieht, mit einer Einschränkung. Ja, es ist eine Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde. Ja, da werden jetzt viele von euch sagen, ganz kleine Sekunde mal. Ich habe mich zwar nicht erkannt am ersten Morgens, aber wie eine Maus sah ich nicht aus. Ja, tatsächlich wird das ja relativ häufig gemacht, dass viele Studien dort in diesen Bereichen angelegt sind, weil die Vergleichbarkeit zum Humanbereich relativ hoch ist. Ja, also es ist nicht so weit weg, wie man meinen könnte. Aber natürlich die Verifizierung und die ergänzenden Studien im Humanbereich müssen erst noch gemacht werden. Aber die Anzeichen deuten stark darauf hin, dass abends sich bewegen, und hier ist Laufen im Hamsterrad natürlich, ja, bei Mäusen der Parameter.
Ich lese hier auf einem Laufband, steht hier, the mice were trained on a rat treadmill with 5 lanes.
Ja, genau, ne? Also das ist schon alles relativ nah dran. Lass mich kurz überlegen, Mäuse haben aber 4 Beine, nicht nur 2. Ja. Ja, also wie gesagt, es sind schon ein paar Unterschiede schon da, spannend, aber ja. Es ist nicht so weit weg, wie man vielleicht denken könnte. Der spannende Punkt ist, dass zum Beispiel eine Abnahme von Fettgewebe praktisch in der Vergleichsgruppe früher am Tag, da ist nicht von morgen die Rede, sondern von früher am Tag, weil bei Mäusen unterscheidet man zwischen einer frühen Aktivitätsphase und einer späten Aktivitätsphase. Da gibt es bei der frühen Aktivitätsphase praktisch keine Reduktion des Fettgewebes und bei der späten aber eine deutlich wahrnehmbare. Also das sind schon mal so Ansatzpunkte. Daran erkennt man aber auch Dinge, die dann für uns, euch Trainierte, so nicht immer gelten. Es ist nicht so, dass da Sportler untersucht sind, ja, sondern es geht ganz oft um Gesundheitsaspekte. Also nicht selten um Abnehmen, weil das für viele Leute ein Synonym ist. Ich treibe Sport, um abzunehmen, ja. Ich habe gehört, dass es auch den einen oder anderen getriggert hat, dass so viele Leute davon offensichtlich über die Weihnachtstage geschrieben haben, ich mache ein Alkohol- oder ein Kalorienverdauungs- oder Verbrennungslauf oder was auch immer. Das verändert natürlich gar nichts, wenn ihr am nächsten Tag laufen geht. Was soll das verändern? Das ist gut für euch, ja, es macht Licht, Luft, Liebe und Leben und alles Mögliche, aber es verändert jetzt erstmal nichts. Ja, also natürlich, ja, Kalorien in, Kalorien out. Das ist die Messgröße für Zunehmen oder Abnehmen, ja, und nichts anderes. Dann kann man immer noch darüber denken, ja, was habe ich denn jetzt zugenommen und was habe ich jetzt vielleicht verbraucht? Aber unterm Strich ist es natürlich nur eine langfristige Strategie, wird euch dazu bringen, dass ihr mehr oder weniger wiegt. Wenn das denn überhaupt ein Ansatzpunkt ist. Und der Hauptansatzpunkt für Sport sollte nicht unbedingt der sein, dass man weniger wiegen will. Ja, weil entweder kommt das sowieso en passant oder ist es ein schwieriges Unterfangen. Ja, weil am Anfang wird man erstmal Muskelmasse zunehmen und Muskeln sind schwerer als Fettgewebe zum Beispiel. Ja, oder man hat einfach dann mehr Muskeln. Man wird dadurch erstmal nicht abnehmen, sondern man wird fitter. Ja, man wird besser trainiert. Das hat sehr, sehr viele Auswirkungen auf viele Dinge, aber erstmal nicht auf Abnehmen. Ja, also.
Also ich kann.
Es ist ein komplexes, aber ich darf noch mal ganz kurz zusammenfassen. Abends trainieren ist besser als morgens.
So zumindest bei den Mäusen. Und also ja, Hauptsache ihr geht trainieren, aber es ist ja nicht schlecht zu wissen, dass es da Ergebnisse gibt, die eine gewisse Präferenz andeuten. Tatsächlich bei mir ist es halt so, ich habe den Eindruck, jetzt noch viel mehr als vorher, weil logischerweise, wenn du vorher nur dich um dich selbst zu kümmern hast und natürlich vielleicht auch um deine Partnerin so, ne, man möchte ja ein gemeinsames Leben haben, ist man natürlich insgesamt viel flexibler, aber ich habe das Gefühl, die Hauptkerneinheit, wenn ich die nicht gleich am Morgen mache, also praktisch aufstehen, frühstücken, trainieren, dann tue ich mich heute einfach schwerer, weil ich so viele andere Sachen noch zu tun habe und auch machen möchte, die teilweise nicht immer so planbar sind, was am Tag so kommt oder nicht kommt. Na, wir haben da sicherlich ich habe meinen Terminkalender, da sind dann Calls und Podcast-Aufnahme mit dir und so, das ist natürlich alles hinterlegt und dass man das dann noch aufbereitet etc. Aber trotzdem passiert oftmals ja so spontanes Zeug tagsüber, wo du denkst, ja gut, dann lass uns da noch schnell das einschieben oder so. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich am Morgen aufstehe, trainieren gehe, man hat was für sich gemacht, man fühlt sich zufrieden danach, man kann duschen, man nimmt ein zweites Frühstück, nochmal einen Kaffee und dann kann man irgendwie durchstarten und wenn mal nichts mehr ansteht, dann hat man einfach Zeit für, in dem Fall jetzt dann für meine Tochter oder für Barbara, die, was ja auch schön ist, da Zeit zu haben. Deswegen, ich bin da vom Mindset her jemand, der das ganz gerne direkt morgens macht, aber ja, wie gesagt, es gibt auch andere Studienergebnisse. Zum Thema mit dem Abnehmen, da ist mir auch noch was eingefallen. Also, ich bin hundertprozentig bei dir. Für mich, ich sowieso, ja, als Leistungssportler ist auch nicht unbedingt ganz der Maßstab, aber was ich sagen will, ist, also auch Abnehmen stand natürlich für mich niemals in irgendeiner Verbindung mit Sport treiben. Aber ich kann natürlich vielleicht vorstellen, dass jemand vielleicht auch einige Jahre ungesünder gelebt hat oder, keine Ahnung, wenig Bezug zu Sport hatte, vielleicht auch Menschen gibt, die noch nie Bezug zu Sport hatten und für die natürlich wahrscheinlich zwei Herangehensweisen auftauchen, wie man vielleicht versuchen kann, seinen eigenen Körper zu verändern. Und das ist natürlich entweder, man stellt seine Ernährung um oder man fängt an, Sport zu treiben, um natürlich auch Gewicht zu verlieren. Im besten Fall macht man dann beides, ja? Also dass man irgendwie versucht, sich gesünder zu ernähren. Das geht ja allein schon oftmals damit einher, dass man einfach süße Getränke weglässt. Alleine wenn man, also das ist, das Ding ist, das passiert ja immer gar nicht in der eigenen Bubble. Aber wenn du teilweise mitbekommst, dass halt jemand am Tag statt 3 Liter Wasser 3 Liter Cola trinkt, dann, also nichts gegen Cola, ich trinke auch gerne meine Cola, im Trainingslager, vor allem in der Höhe, ich sag mal Sestriere, die Combo Snickers-Cola hat mir schon öfters mal sehr, den Tag gerettet.
Das ist sehr widerlich.
Ja, das also Nachmittag schon so richtig ausgehungert zurückgekommen von der zweiten Einheit auf so einem 30-plus-X-Tag, das ist schon echt manchmal einfach pures Gold. Aber was ich damit sagen will, alleine wenn man das durch Wasser und Tee oder was auch immer ersetzt, dann spart man ja schon mal eine Menge Kalorien ein. Wenn man dann noch schaut, dass man irgendwie sein Obst und sein Gemüse isst, dann ist ja einem schon weit geholfen. Aber ich glaube, für solche Menschen kann Sport oder ist vielleicht eine Motivation, Sport zu treiben, durchaus Gewicht zu verlieren. Und dann ist das, finde ich, auch legitim und okay, weil es ja ums eigene Wohlbefinden, Wellbeing irgendwie so geht, dass man sich wohler im eigenen Körper fühlen möchte, dass man gesünder werden möchte, dass man fitter werden möchte, dann finde ich, ist es schon legitim, wenn man auch sagt, es ist ein Ziel für mich, vielleicht 10 Kilo zu verlieren oder was auch immer bei den Leuten, wo die herkommen, was da die Ausgangssituation ist. Grundsätzlich, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, Ralf, es ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Es gibt auch, das treibt ja dann auch gerne mal Früchte, die in eine komplett extreme Richtung gehen, wo man dann auch sagen muss, Leute, ihr seid fit, ihr seid gesund, da muss man jetzt sich nicht 5 auf die Waage stellen, um noch irgendwie ein Kilo mehr abzunehmen oder sowas. Das ist auch so ein Ding, was ich dann wiederum nicht so nachvollziehen kann. Also wir haben eine Waage auch bei uns im Bad, aber ich könnte zum Beispiel hier nicht sagen, wann ich das letzte Mal auf dieser Waage gestanden bin, weil es mich einfach auch nicht interessiert. Der Körper regelt das dann schon selber, je nachdem, wie man sein Leben gestaltet. Ernährung, Sport etc.
Ja, das ist ja, es gibt 3 Milliarden Motive, warum man Sport treiben kann. Macht's nicht nur, um abzunehmen, weil es führt zu oft zu Frust und dazu, dass man es dann lässt. Ja, macht irgendwas, wo ihr Bock drauf habt, weil das ist halt viel, viel besser. Ja,
meistens klar, fühlt Purpose, man sich ja dann auch Purpose besser, wenn man regelmäßig Sport macht. Das ist das Banalste, was man immer sagt und das, was wahrscheinlich die wenigsten Leute hören wollen, die vielleicht gar keinen Bezug zu Sport haben. Ja, ihr erzählt immer, man fühlt sich besser mit Sport. Es ist total schrecklich, Sport zu machen, wenn man natürlich vielleicht davor nicht wirklich regelmäßig Sport gemacht hat. Aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich da irgendwo mal durchgerungen hat und irgendwie geschafft hat, Sport in seinen Lebensalltag zu integrieren, der danach dann meinte, wir reden jetzt nicht nach einer Woche, sondern wir reden vielleicht nach 4, 5, 6 Wochen, das durchgezogen hat, der sagt, Alter, das ist ja, mir geht's viel schlechter als davor. Kenne ich niemanden.
Ja gut, wir sind natürlich auch jetzt, sagen wir mal, in Lebenswelten und Bereichen und in Peergroups unterwegs, wo das jetzt eher untypisch ist.
Ja.
Deshalb, das ist immer schwer, von da aus allgemein Aussagen zu treffen. Ja, ich kenne natürlich auch die Beispiele, die angefangen haben, weil sie zu dick waren. Ja, also ich habe das schon mal erzählt. Mein Vater, der hat halt mit 44 angefangen, wieder Sport zu treiben. Das letzte Mal davor war in der Schule. Mhm. Ja, hat halt viel zu viel geraucht. Ja, war deutlich übergewichtig und sicher auch das ein oder andere Bierchen zu viel. Und der ist dann halt wenige Jahre später Marathon in 306 gelaufen.
Krass.
Ja, so, das, also ich meine, das ist genauso gaga, wie ihr wisst. Ja, finde ich das genauso geil. Aber ja, der hat halt jetzt die Woche, weil ich ja gesagt habe, pass auf, wir laufen 100 diese Woche, hat er auch gesagt, ja, 100 sind wir früher auch gelaufen. Ja, klar. Der war halt in so einer Gruppe mit so Altersklassen Yogis drin. Einer von denen war halt in irgendeiner AK, ich schätze mal irgendwas 50, 55, Dritter bei den Europameisterschaften im Marathonlauf in der Altersklasse. So, für die ist natürlich dann, deshalb sage ich, weißt du, solche Jungs, die lachen sich kaputt über 100 Kilometer.
Klar.
Ja, weil das machen die andauernd. Ja, klar, die haben halt dann irgendwie 5 oder 6 Mal die Woche trainiert und am Wochenende natürlich einen langen Lauf gemacht. So, da bist du dann relativ flott bei irgendwas zwischen 80 und 100. Ja.
Das stimmt.
Ja, für so einen Flachland-Radfahrer wie mich ist das viel. Laufen.
Ich glaube, für die meisten Leute sind 100 Kilometer der Woche viel.
Ja, weißt du, auf der anderen Seite, für mich ist 100 Kilometer Radfahren nicht viel.
Das wäre für mich zum Beispiel total viel. Also 100 Kilometer bin ich einmal in meinem Leben am Stück Rad gefahren.
Ja, da würde ich jetzt auch sagen, da geht es eher um am Stück. Weil in der Woche 100 Kilometer wäre jetzt schaffbar.
Das wäre jetzt, ich wollte gerade sagen, das sollte kein Problem sein. Ja, Leute, es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Weihnachten sei schon vorm Jahreswechsel.
Was nimmst du mit aus diesem Jahr? Oder was machst du? Vorsätze fürs neue Jahr? Nee, oder? Pläne?
Bin ich nicht so der Typ. Also ich, wenn ich es mir wünschen kann, also ich meine, natürlich ist mein Leben, wie soll ich das sagen? Also ich bin super happy mit meinem Leben. Ich bin dankbar für was in meinem Leben so passiert, wie ich mein Leben leben darf, und weiß, dass vieles da nicht selbstverständlich ist. Insofern ist ja dann auch die Frage, was will man sich denn noch mehr wünschen? Das ist irgendwie doch alles schon im Großen und Ganzen sehr in Ordnung. Ich hoffe, dass ich mir so ein bisschen die Lust bewahren kann, so am Laufen natürlich sowieso, aber auch darüber hinaus neugierig zu bleiben, neue Sachen zu machen. Und hoffe natürlich, bin gespannt, wie das Leben jetzt so wird. Ne? Das ist jetzt ja gerade erstmal 7 Wochen her, dass unsere Tochter geboren ist. Das wird alles oder ist nach wie vor sehr spannend, wird auch zukünftig sicherlich sehr spannend sein. Klassische Neujahrsvorsätze habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, für mich wird es eine spannende Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Also sprich Family, Sport und all die Dinge, die ich sonst noch drumherum zu tun habe. Das wird sicherlich nicht ganz einfach werden. Aber ich so klassische Neujahrsvorsätze habe ich eigentlich nicht. Neue Sachen ausprobieren, vielleicht auch mal neue Wettkampfformate. Mal gucken, was da nächstes Jahr vielleicht so noch so klappen kann. Ansonsten bedanke ich mich sozusagen stellvertretend für uns auf jeden Fall schon mal für eure Treue, Treue bei uns hier zuzuhören und auch für diejenigen, die natürlich die Möglichkeit hatten, zum Beispiel mit uns live in Frankfurt zu sein oder zum Beispiel zum Event von Niklas Bock gekommen sind, bei dem ich ja leider nicht anwesend war, weil das ein bisschen mit der Geburt meiner Tochter kollidiert ist. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, was für euch auf die Beine zu stellen, in Form von nennen wir es eine Live-Tour. Da sind wir aber noch so, gibt es noch ein paar finanzielle Fragen zu klären, wie wir das umsetzen können. Das ist nämlich relativ viel Planungsaufwand. Und ansonsten wünsche ich allen natürlich, die hier zu unserer Community gehören, für 2023 nur das Beste, und hoffe, wir werden viele von euch, nicht nur bei der Live-Tour, falls wir die machen oder nicht, sondern auch mal draußen, wo auch immer wir sonst so sind, das sind eigentlich die schönsten Momente auch mit gewesen, was ich so mit verbinde mit dem Podcast dieses Jahr, dass man doch an vielen Orten, manchmal geplant, manchmal ungeplant, ja Leute getroffen hat, die uns zuhören und die dann auch Gott sei Dank nicht zu schüchtern waren, uns anzusprechen. Ich erinnere mich an diesen VIP-Bereich bei den Europameisterschaften, wo wir zwei getroffen haben in der BMW-Welt, in Berlin sowieso. Immer anquatschen, Leute. Quatscht uns immer gerne an. Wir freuen uns, euch dann auch mal kennenzulernen, euch auch mal im Real Life zu sehen.
Also ihr habt aber schon gehört, ne, neue Wettkampfformate. Ne? Also ich glaube, er will doch jetzt einen Triathlon endlich mal angehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ich suche auch was mit wenig Schwimmen aus. Ja. Und in einem Hallenbad, nee, nicht im Hallenbad, aber in einem Freibad, weil da sind Bademeister, da kann nichts passieren.
Die mich sonst rausziehen können.
Wenn ich dabei bin, sowieso ist es schlimm. Ich bin Rettungsschwimmer, ist alles gut.
Ne? Sehr gut, sehr
kann
gut.
Nichts passieren. Und du hast ja gelernt heute, ich habe immer eine Boje im Auto.
Ja, genau.
Also da kann gar nichts schief gehen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen Vorsatz. Ich bin dieses Jahr wahnsinnig schlecht bei Lesen gewesen. Also bei Bücherlesen.
Ja.
Das war weit unter Durchschnitt und ich muss unbedingt mal wieder Bücher lesen. Das ist erbärmlich, ja, wie wenig Bücher ich gelesen habe. Das hängt aber auch tatsächlich, und dafür hasse ich das dann halt auch hin und wieder. ich lese halt wahnsinnig viel, auch längere Artikel im Netz, ne? Und das hält einen dann davon ab, andere Sachen zu lesen. Aber es ist scheiße. Ne? Also das will ich wieder ändern, dass ich wieder anfange, richtig Bücher zu lesen. Ich habe noch überhaupt kein sportliches Ziel für nächstes Jahr, das muss ich mir noch suchen. Und ich brauche dringend ein neues Auto. Hat jemand ein Auto zufällig oder einen Tipp, wo man preiswert eins findet? Es müssen sehr viele Ausrüstungsgegenstände reinpassen. Es müssen Fahrräder drin verstaubar sein. Man muss bequem drin sitzen. Es muss umweltverträglich sein. Und 300 müsste man auch hin und wieder mal fahren. Nee, 300 Kilometer, über 300 Kilometer weit. Ja, also das ist ja das Problem bei den E-Autos, dass sie ja, nicht weit genug kommen, ja.
Ja.
Also, nee, so super schnell
also muss ich E-Mails gar nicht haben. Also E-Mails für Autoempfehlungen an Ralf, gerne an bestzeit.podcast@googlemail.com. Ich leite das dann weiter.
Mein Auto macht sehr, sehr seltsame Geräusche in letzter Zeit. Das macht mich sehr, vor allem ganz neue Geräusche. Ja, also ich hatte immer so einen Parkassistenten, der ein relativ angenehmes Geräusch gemacht hat, ne? So ein leichtes Pling. Ne? Und jetzt kommt da immer so ein Dauerton, so und ich weiß gar nicht, wo dieser Ton herkommt. Ja, und warum überhaupt? Beim Anlassen ist jetzt immer schon problematisch. Da muss man jetzt immer, ich habe ja einen Diesel, da muss man den Zündfunken schon jetzt immer, muss man immer abwarten. Das habe ich sonst auch nie gemacht. Sollte man natürlich immer machen, aber macht man natürlich dann nicht. Und ja, macht sehr, sehr komische Quietschgeräusche und nicht aber das gut.
Ich wollte gerade sagen, eine gute Checkliste, die du ja schon mal den Leuten mitgegeben hast, Umwelt, möglichst umweltverträglich, viel Platz, natürlich jetzt auch irgendwo bezahlbar. Also Leute, falls jemand von euch
noch einen LKW irgendwo rumstehen hat.
Der aber dann auch ganz viele elektrische Akkus hat, die ein CO2-neutrales Fahren möglich machen. Nein, also schickt gerne eine Mail, tatsächlich, keine Ahnung, ob jemand von euch in einem Autohaus arbeitet oder ob jemand von euch sonst eine gute Idee hat. Ich gebe das gerne an Ralf weiter. Können wir gerne mal gucken, was hier so die Community an Vorschlägen für uns bereithält. Und ansonsten hast du Silvesterpläne, Ralf. Bei uns tatsächlich dieses Jahr ganz unspektakulär, einfach mal zu dritt. Hatten wir es jahrelang auch schon nicht mehr, sondern sonst immer mit Freunden irgendwie zusammen oder.
Ich laufe zum Silvesterlauf hin, laufe da die Staffel und 5 Kilometer und zurück, also dann 20.
Du hast schon erzählt, was ihr macht. Oder nicht, war das Weihnachtsprogramm? Nee, das war Silvesterprogramm mit den
Nachbarn. Silvesterprogramm, das Househopping machen wir.
Cool.
Mit den Nachbarn. Ja, wir hatten jetzt eine ganz kleine Krise, weil die Leute mit dem Hauptgang hatten einen Corona-Fall. Aber zum Glück war das jetzt, also was heißt zum Glück, die war natürlich total doof, weil das war über Weihnachten bei denen. Aber jetzt wieder negativ, also es wird Househopping werden. Wir sind fürs cool. Ne? Für was sind wir zuständig? Natürlich fürs Dessert. Was für sonst bitte? Ja. Wenigstens eine Kernkompetenz. Ja, muss man ausbringen. Wenigstens eine Kernkompetenz. Ja, und das Geilste daran ist eigentlich, dass wir überall Schallplatten hören werden.
Das ist cool, ja.
Ne?
Das ist sehr cool.
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob alle so mit meinem Musikgeschmack vertraut sind.
Wenn du dann Punkrock auflegst.
Ja, Punk ist das jetzt, das gibt's natürlich auch, aber also vielleicht hört ihr einfach mal so in Gay Bikers und Acid rein oder so. Ne? Sowas höre ich ganz gerne. Oder also Muse, um es ein bisschen moderner oder ein bisschen zeitgemäßer anzulegen.
Ja. Muse? Die Band Muse?
Ja,
Muse. Voll geil, mega geil. Ich war auf einem Konzert bei denen, als sie damals in Böblingen waren. Ja, die waren damals in der, die gibt's gar nicht mehr, die Halle haben sie abgerissen. In der Halle ist
wo sogar danach schon mal Wetten, wurde die Halle war, abgerissen, weil Philipp
Krieger ein bisschen Gas gegeben hat. Die wurde während des Konzerts abgerissen. in der Halle war, glaube ich, sogar schon mal Wetten, das vor 1000 Jahren oder wann auch immer Wetten, das mal noch aktuell war.
Oh, da kann
war,
ich mich sogar grob dran erinnern, ja.
Genau, und in der Halle war auch mal Muse zu Gast, da war ich wahrscheinlich so roundabout 18, 19 hätte ich getippt, auf jeden Fall noch zur Schule gegangen und war natürlich unter der Woche, wie das so ist. Ich sag mal so, wir kamen nicht ganz ausgeschlafen am nächsten Tag in den Unterricht, aber mega geile Band, mega geiles Konzert, werde ich nicht vergessen.
Ja, das ist ja so eine Crossover-Band, also die
genau.
Vereinen ja Punk-Elemente bis zu Klassik, also ja. Der setzt sich ja dann auch dahin und spielt halt am Klavier, wirklich Klassik.
Mega
Streichkomposition und so weiter, sehr, sehr modern, sehr mit dem digital gesteuerten Bühnenbild und so weiter. Also eine, finde ich, unglaublich komplette, wahnsinnig kreative Band. Ja. Die wir hier jetzt auch schon mal in größerem Kontext gesehen haben. Ich war allerdings auch schon auf Konzerten, wo tatsächlich während des Konzerts die Halle abgerissen wurde. Das waren aber eher so die Urvater des Amerikaners, ja, nicht Urvater, aber Urväter, sondern sagen wir mal, Mitbegründer des politisch orientierten US-Punks, Dead Kennedys.
Ja.
Ja, die haben halt in Recklinghausen in so einem kleinen Ding, da war dann direkt der Nachschluss, weil da wurden Platten vom Gehweg hochgehebelt und auf Autos geschmissen und die Sanitäranlagen komplett auseinandergenommen. So. Da war ein bisschen gröberes Publikum unterwegs. Viel Energie. Die hatten alle viel zu viel Energie.
Zu viel Energie.
Ja. Also bei uns zu Hause oder mein Vater sagt, die müssen dringend an die Schippe. Und damit war dann unter Tage gemeint mit
der Schippe. Ich weiß.
Gut, Leute. Unter Tage müsst ihr nicht gleich laufen, obwohl es tatsächlich einen Untertage-Marathon gibt. Ja?
Ja, aber nicht in Deutschland, oder?
Soll ich das noch schnell nachgucken? Das gucke ich jetzt
nach. Ja, das gucken wir noch schnell nach. Während du nachschaust, sage ich noch ganz gerne schamlose Eigenwerbung. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, ich weiß, das haben wir, glaube ich, schon ganz lang gar nicht mehr aufgerufen. Ich sehe aber auch, dass ihr uns schon oft viele schöne Kommentare geschrieben habt. Wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcasts hört, dann würden wir uns natürlich immer freuen über eine gute Bewertung. Und wenn ihr möchtet, auch natürlich einen netten Kommentar. Das hilft uns natürlich auch, etwas bekannter zu werden. Das pusht uns natürlich in der Sport-Podcast-Welt, werden wir dann häufiger auch vorgeschlagen. Genauso für diejenigen, die uns über Spotify hören. Da kann man zwar keinen Kommentar schreiben, aber man kann da auch eine Bewertung dalassen. Ich glaube, eine Sternebewertung von 1 bis 5 oder sowas. Wir freuen uns natürlich sehr über 5 Sterne. Und genau, das hilft einfach, dass wir da ein bisschen uns gegen die Fußballübermacht in der Sport-Podcast-Welt weiter versuchen können zu behaupten. Aktuell sind wir immer noch, sagen wir mal, behaupten wir uns recht achtbar, würde ich mal sagen, wenn man da in den Top 50 Charts immer wieder auftaucht nach Release einer neuen Folge. Die Übermacht an Fußballformaten ist ja wirklich erdrückend. Da gibt es ja nicht ganz so viel andere Formate, gibt natürlich Rick Zabel, der mal einen Radsport-Podcast macht, Besenwagen ist ein Radsport-Podcast, Ralf macht einen Radsport-Podcast, aber ja, ansonsten Wintersport haben wir jetzt natürlich hier, Biathlon-Doppelzimmer und so, das ist noch so ein bisschen saisonal, auch jetzt ja aktuell. Ansonsten, ja, gibt natürlich jetzt auch ein paar American Football Geschichten, aber sehr, 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 sehr viele Fußballsachen. Also von 50 kannst du wahrscheinlich fast 40 Fußballsachen nehmen oder 35 mindestens.
Aber Fußball ist ja jetzt seit der WM out.
Ja, ja, aber die Leute hören die Podcasts trotzdem ohne Ende. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da sich irgendwie abzuheben, ist wirklich nicht ganz einfach. Und dementsprechend, ja, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Wie gesagt, das hilft einfach, um da ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Und natürlich, ihr dürft uns immer gerne auch im Freundesbekanntenkreis, Trainingsumfeld, wie auch immer, falls ihr irgendwie in einer Laufgruppe seid, natürlich auch weiterempfehlen. Wir freuen uns auch über jeden Neuzuhörer, jede Neuzuhörerin und genau, in diesem Sinne war das mein Part. Jetzt bin ich gespannt, was Ralf sagt zum Marathon unter Tage. Ich habe mal sowas gelesen, dass es das gibt, aber ich war mir nicht sicher. Ich glaube nicht in Deutschland, oder?
Doch. Ich war jetzt nicht 100%, aber ziemlich sicher. Tatsächlich hat der stattgefunden, den gibt es nicht mehr.
Okay.
Hat der stattgefunden im Erlebnisbergwerk Glückauf. Das ist jetzt ein relativ klassischer Name für eine Untertageveranstaltung, und zwar in Sondershausen. Das ist nicht weit von Erfurt entfernt.
Gibt es ein Leichtathletik-Meeting auch.
Genau. Und hat von 2002 bis 2014 stattgefunden. Auf einer 700 Meter langen Strecke, also auch relativ, Rundkurs von 10,5 Kilometer, so. Das geht noch. Ne? Aber mit Höhenmetern, ja, stark profiliertes Gelände, 310 Meter je Runde.
Mhm.
Das ist schon relativ anstrengend. Ne? Streckenrekord bei den Männern 3,01, bei den Frauen 3,36. Aber seit 2014 leider nicht mehr. Ja? Solltet ihr noch andere Kenntnis von Untertage-Marathons haben, sehr gerne, ja, und in der nächsten Woche, nicht am, sondern in der nächsten Woche, haben wir schon einen sehr spannenden Gast für euch.
Oh ja,
ja, der in dieser Woche eigentlich das Jahr mit uns beschließen wollte und sollte, aber er hat was Besseres vorgehabt, nämlich Urlaub. Und deshalb könnt ihr euch schon wirklich drauf freuen, weil es ist eine schöne, es ist eine positive Geschichte für den Neubeginn des Jahres. Und ich mache schon mal einen ganz kleinen Teaser. Er hat sich für nächstes Jahr auch richtig was vorgenommen. Das hat mit Schwimmen, Radfahren und Laufen zu tun.
Überraschend. Jetzt gab es einen krassen Cliffhanger hier platziert. Jetzt müssen wir schnell hier rausgehen. Oder genau. Sitzen alle Leute da. Oh, gar nicht weiter erzählen.
Wir wünschen euch guten Rutsch. Und dann mache ich jetzt hier nochmal den Hashtag. Ne? Ballern statt Böllern. Ja, also lauft noch schneller von Flo. Ja, könnt ihr bei Flo übrigens, ja, unter Ballern statt Böllern einen Post drunter setzen und euch da mitteilen, was ihr machen wollt. Er verlost eine Ausrüstung von seinen Klamotten. Ja, da steht, glaube ich, auch Ballern drauf und ist der bessere Ansatz. Absolut. Bis nächstes Jahr. Bis bald,
Wir hören uns im neuen Jahr, Leute. Bleibt uns gewogen, macht's gut. Ciao, ciao.